SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Böhnisch. Guten Morgen. Die stark gestiegenen Energiepreise wegen des Iran-Kriegs treiben die Politik um. Die US-Regierung lockert deshalb die Sanktionen gegen Russland. Sie erlaubt vorübergehend den Verkauf von russischem Öl. Die Ausnahmen sollen 4 Wochen lang gelten, erklärte Finanzminister Scott Bessent. Aus Washington berichtet unsere Korrespondentin Nina Barth.
Bessent behauptete, die Ausnahmeregelung werde der russischen Regierung keinen nennenswerten finanziellen Vorteil verschaffen. In einem Podcast-Interview räumte der Finanzminister aber ein, es sei bedauerlich, dass Russland finanziell vom Krieg im Iran profitieren könne. Die Benzinpreise haben in den USA den höchsten durchschnittlichen Stand seit knapp 2 Jahren erreicht. Und im November sind Kongress-Zwischenwahlen. Trump und die Republikaner stehen wegen der steigenden Preise innenpolitisch unter Druck.
Die angekündigte Freigabe von Ölreserven hat den Preisanstieg beim Rohöl noch nicht gestoppt. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete kurz nach Mitternacht mehr als gestern. Seit Beginn des Krieges bewegen sich die Ölpreise auf dem höchsten Niveau seit fast 4 Jahren. Fast 2 Wochen Iran-Krieg, die Angriffe und die Gegenangriffe gehen weiter in der gesamten Region. So hat es im Irak einen tödlichen Drohnenangriff auf eine Gruppe französischer Soldaten gegeben. Laut Präsident Emmanuel Macron ist ein Armeeangehöriger ums Leben gekommen, mehrere Soldaten seien zudem verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich auf einer Militärbasis in der Kurdenregion Erbil im Norden des Irak. Seit Beginn des Iran-Kriegs ist die Kurdenregion immer wieder attackiert worden. Ein Tankflugzeug der US-Armee ist über dem Irak abgestürzt. Derzeit ist unklar, ob es Opfer gibt. An Bord der Maschine waren nach US-Angaben mindestens 5 Menschen. Ein zweites Flugzeug, das beteiligt war, ist demnach sicher gelandet. Das Tankflugzeug war laut Militär im Zuge des Iran-Krieges im Einsatz. Die Ukraine ist weiter Schauplatz eines Krieges und der ist gerade ins 5. Jahr gegangen. Die USA haben sich unter Präsident Donald Trump weitgehend aus der Unterstützung für das von Russland angegriffene Land zurückgezogen. Umso größere Hoffnungen setzt Kiew auf Deutschland. Zurzeit arbeitet die Bundesregierung an einem neuen Paket für die Luftverteidigung. Deutschland gibt nochmal 5 Patriot-Raketen an die Ukraine ab, wenn andere Staaten insgesamt 30 dieser Abfangraketen beisteuern, so Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD. Die Einzelheiten von unserem Hauptstadtkorrespondenten Mario Kubina.
Noch ist das Paket nicht fertig geschnürt, aber im Regierungslager ist man zuversichtlich. Der CDU-Verteidigungspolitiker Thomas Röwekamp rechnet mit einer Lösung in den nächsten Tagen. Teile der Opposition finden das geplante Luftverteidigungspaket ebenfalls gut. Die Grünen mahnen aber auch Tempo an. Pistorius sei gut im Ankündigen, kümmere sich dann aber zu wenig um die Umsetzung, so der Vorwurf. Klar ist, Abfangraketen sind Mangelware und seit dem Iran-Krieg noch begehrter. Hunderte Patriot-Raketen sollen im Nahen Osten schon verschossen worden sein, um iranische Angriffe abzuwehren. Raketen, die auch in der Ukraine dringend gebraucht würden.
Das Bundeswirtschaftsministerium hat nach einem Spiegelbericht E-Mail-Konten seiner Beamten durchsucht. Offenbar wollte Wirtschaftsministerin Katharina Reiche wissen, wer vorab Gesetzesentwürfe an Medien weitergegeben hat. Zum einen ging es demnach um Gesetze, die den Bau von Ökostromanlagen deutlich verteuern würden. Zum zweiten um Änderungen am Erneuerbare-Energien-Gesetz, das den Bau kleiner Solardachanlagen unwirtschaftlich macht. Bei den Durchsuchungen seien die Hinweisgeber nicht gefunden worden. Es ist das Superwahljahr 2026. In gut einer Woche am 22. März ist Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Gestern Abend fand deshalb die Wahlarena im SWR statt. Die Spitzenkandidaten von 7 Parteien diskutierten im Fernsehen und antworteten auf Fragen aus dem Publikum. Ein Thema waren die Straßenausbaubeiträge, die Grundstückseigentümer zahlen, wenn Straßen erneuert werden. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Mainz berichtet Matthias Zahn.
Eine Bürgerin aus Goddard im Westerwald sagte, sie rechne für sich mit Kosten von mindestens 20.000 Euro. Dabei sollte es solche Härten gar nicht mehr geben mit der Umstellung auf wiederkehrende Beiträge. Es ärgere sie wahnsinnig, dass Bewohner kleiner Gemeinden stärker belastet würden als Stadtbewohner. CDU-Spitzenkandidat Schnieder versprach, die Beiträge abzuschaffen und den Straßenausbau über allgemeine Steuermittel zu finanzieren. Das gebe der Landeshaushalt nicht her, entgegnete SPD-Kandidat und Ministerpräsident Schweizer. Er räumte ein, dass auch die wiederkehrenden Beiträge sehr hoch sein können. Man sei mit den Kommunen im Gespräch.
Noch 9 Tage sind es in Rheinland-Pfalz bis zur Landtagswahl. Es zeichnet sich weiter ein enges Rennen ab, denn auch in der aktuellen Vorwahlbefragung liegen CDU und SPD fast gleich auf. Die Einzelheiten von Birte Sönnigsen.
In der repräsentativen ARD-Umfrage liegt die CDU weiter knapp vor der SPD. Beide Parteien legen im Vergleich zur letzten Umfrage leicht zu. Die CDU kommt jetzt auf 29%, die SPD auf 28%. Dahinter liegt die AfD unverändert bei 19%. Bei der Beliebtheit der Spitzenkandidaten schneidet die SPD mit Amtsinhaber Alexander Schweizer am besten ab. 44% sind mit seiner Arbeit zufrieden. CDU-Herausforderer Gordon Schnieder legt zwar deutlich zu, kommt aber nur auf 23%.
Baden-Württemberg hat am vergangenen Sonntag gewählt und es wird weiter über die Idee diskutiert, die Amtszeit des Ministerpräsidenten zu teilen. Mehrere CDU-Politiker hatten das vorgeschlagen, weil Grüne und CDU nach der Wahl gleich viele Sitze im Landtag haben. Der frühere CDU-Ministerpräsident Günther Oettinger, der lehnt das ab. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart berichtet Julia Kretschmer.
2,5 Jahre Ministerpräsident Özdemir, 2,5 Jahre Ministerpräsident Hagel. Wenn es nach einzelnen CDU-Politikern wie Jens Spahn oder Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Knopper gehen würde, sähe so die kommende Legislaturperiode in Baden-Württemberg aus. In der Sendung zur Sache Baden-Württemberg hat der frühere CDU-Ministerpräsident Günther Oettinger diesen Vorschlag kritisiert. In der Wirtschaft stehe Baden-Württemberg in einem Standortwettbewerb, in dem, Zitat, Bayern mit Söder breitbeinig eine Rolle spielt, NRW mit Wüst und aus NRW kommen der Kanzler und der Fraktionschef. Allein deswegen sei ein Ämtertausch nach 2,5 Jahren nicht sinnvoll, so der CDU-Politiker. Stattdessen sei für die Partei viel wichtiger, in den Verhandlungen mit den Grünen starke Ressorts zu bekommen für eine Augenhöhe in der Koalition.
Fluggäste der Lufthansa müssen sich weiter auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit setzt ihren gestern begonnenen Streik heute fort. Erneut sollen hunderte Flüge vor allem an den Drehkreuzen Frankfurt und München ausfallen. Nach Angaben der Flughafenbetreiber haben am gestrigen ersten Streiktag in Frankfurt rund 400 von 1.165 geplanten Starts und Landungen nicht stattgefunden. Heute in einer Woche ist Frühlingsanfang und wer deshalb jetzt den Frühjahrsputz startet, sollte sich vor Krankheitserregern schützen. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises warnt vor dem Hunter-Virus. Die Hintergründe von SWR-Reporter Patrick Fiegei.
Die Viren werden von infizierten Rüttelmäusen über Speichel, Urin und Kot ausgeschieden und können auf staubigen Oberflächen für einen längeren Zeitraum überleben. Das sagt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Deswegen könnten die Viren zum Beispiel beim Putzen von staubigen Stellen oder Schuppen unbemerkt eingeatmet werden. Experten empfehlen deshalb, bei Arbeiten in einer Gartenlaube oder Keller eine FFP2-Maske zu tragen. Denn je weniger Staub man einatmet, desto geringer sei das Infektionsrisiko. Die meisten Infektionen mit dem Hunter-Virus verlaufen mild. Es können aber schwerere Krankheitsbilder auftreten, von Fieber über Übelkeit und Husten bis hin zu einem akuten Nierenversagen.
Und zum Fußball. In der Europa League haben beide deutsche Teams ihre Achtelfinal-Hinspiele verloren. Für den VfB Stuttgart gab es gegen den FC Porto eine 1:2 Heimniederlage. Ein enttäuschter, aber nach vorne blickender VfB-Verteidiger Maximilian Mittelstädt nach dem Spiel.
Es war ein sehr, sehr emotionales Spiel. Am Ende hat, glaube ich, Porto unsere Fehler bestraft und trotzdem sind wir, glaube ich, gut zurückgekommen. Ja, waren knapp dran, das 2:2 noch zu machen, haben es eigentlich ja gemacht, war dann anscheinend abseits, ich habe es jetzt nicht mehr gesehen. Aber ja, es ist noch alles drin, es ist jetzt erstmal die erste Halbzeit gespielt und ja, wir sind, glaube ich, jetzt total motiviert, dann nach Porto zu fahren nächste Woche und den Spieß umzudrehen.
Der SC Freiburg hat am Abend beim belgischen Club KRC Genk mit 0:1 verloren. SWR-Sportreporter Detlef Lindner.
Der SC Freiburg bietet nur eine durchschnittliche Leistung bei Genk an und verliert prompt dieses Hinspiel. El Houadi brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Treffer aus spitzem Winkel nach einer knappen halben Stunde mit 1:0 in Führung. Zuvor fand ein Mansambi-Tor für Freiburg zurecht. Wegen Abseitsstellung keine Anerkennung. Kurz darauf wartete Matanovic aussichtsreich zu lange mit seinem Abschlussversuch und Suzuki traf außerdem den Genker Pfosten. Der Sportclub bekam die Belgier nach der Pause recht gut in den Griff. In der Offensive tat sich dann aber auf beiden Seiten so gut wie gar nichts mehr.
Und in der Conference League gab es zwischen Sigmar Olmütz und Mainz 05 ein 0:0 Unentschieden im Achtelfinal-Hinspiel bei den Tschechen.
Nie zuvor.
Legendäre E-Gitarren und berühmte Dokumente der Rockgeschichte sind im Auktionshaus Christie's in New York zu Rekordpreisen versteigert worden. Aus New York berichtet Martin Ganselmeier.
Nie zuvor wurde so viel Geld für eine E-Gitarre bezahlt. Die schwarze Fender Stratocaster von David Gilmour, mit der er den Sound von Pink Floyd entscheidend geprägt hat, ging für 14,5 Millionen Dollar an einen neuen Besitzer. Einen ebenfalls deutlich höheren Preis als erwartet erzielte eine handgefertigte E-Gitarre von Jerry Garcia, dem Gitarristen der Band Grateful Dead. 11,5 Millionen Dollar. Dagegen landete die als Highlight der Auktion angepriesene E-Gitarre von Kurt Cobain nur auf Platz 3. Die Fender Mustang des Nirvana-Sängers wurde für knapp 7 Millionen Dollar versteigert.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Dieser Freitag geht los mit Sonnenschein. In Rheinland-Pfalz ziehen dann bald Wolken auf und ab dem Mittag fängt es an zu regnen. In Baden-Württemberg bewölkt es sich am Nachmittag und es regnet dann ab dem Abend. Die Höchsttemperaturen heute 8 bis 18 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Der Frühling kommt so langsam zu uns und auch Stadtmenschen zieht es jetzt wieder mehr ins Freie. Bäume, Parkanlagen heben die Lebensqualität in den Städten und nicht nur das. Zwei neue Studien zeigen, dass Parkanlagen und Stadtbäume mehr zum Klimaschutz beitragen als bisher angenommen. An manchen Tagen nimmt städtisches Grün sogar mehr CO2 auf, als die Autos in der Stadt in die Luft pusten. Die Studienautoren plädieren deshalb für mehr Grün in den Städten. Jan Kerkhoff mit den Einzelheiten.
Professorin Jia Shen von der Technischen Universität München stellt einen Kasten auf den Rasen im Arnulfpark mitten in München. Aus dem Kasten dreht sich eine Halbkugel, groß wie ein halber Fußball, und setzt auf dem Gras auf. Damit haben sie und ihr Team Dutzende Messungen durchgeführt.
Wir haben Feldmessungen in mehreren Münchner Stadtparks durchgeführt. Dabei kommen Kammermessungen mit optischen Sensoren in Einsatz, um die Photosynthese und Respiration von Grasflächen zu quantifizieren. Zusätzlich haben wir den Saftfluss der Bäume, den Blattflächenindex sowie die Bodentemperatur und Feuchtigkeit gemessen.
Jia Shen ist Expertin für Messtechnik. Sie hat bereits letztes Jahr ein Netzwerk für ganz München erstellt, das Treibhausgase misst. Jetzt hat sie zusammen mit ihrem Team Modellberechnungen aus Satellitendaten und Landnutzungskarten erstellt. Wie viel Kohlenstoff städtische Grasflächen einerseits und Bäume, Sträucher und Büsche andererseits aufnehmen können. Mit Vorortmessungen wie diese überprüft sie ihr Modell.
Wir haben herausgefunden, dass die städtische Vegetation in München etwa 2% der jährlichen anthropogenen Emissionen ausgleicht. Während einiger Spitzenstunden im Sommer kann diese natürliche Absorption die menschlichen Emissionen der Stadt sogar übertreffen.
Allerdings ist nicht jede Vegetation gleichermaßen effektiv. Am meisten CO2 nehmen Stadtbäume auf, während Grasland nur zeitweise mehr Kohlenstoff aufnimmt, als es abgibt. Denn vor allem nachts und im Winter geben Grasböden über die Bodenatmung CO2 ab. Das Potenzial von Stadtgrün, Kohlenstoff zu speichern, untersucht auch eine neue Studie der Universität Gießen. Die Forschenden dort haben auf 120 Grünflächen des Unicampus Bodenproben genommen. Vor allem kleine Waldflächen, aber auch Einzelbäume und Wildblumenwiesen nehmen große Mengen Kohlenstoff auf. Rasenflächen, die oft gemäht werden, zeigten die geringste Speicherkapazität. Studienleiter Till Kleinebecker empfiehlt daher Stadtverwaltungen und Gartenbesitzern, Rasen längere Zeit sich selbst zu überlassen.
Ein Teil der Rasenfläche vielleicht nicht mehr jede Woche samstags zu mähen, sondern länger wachsen zu lassen und nur vielleicht ein- oder zweimal im Jahr zu mähen. Ist auch weniger Arbeit und man hat dann beides sozusagen. Eine Fläche, die einerseits mittelfristig im Boden mehr Kohlenstoff speichert und andererseits auch die Biodiversität fördert.
100 Quadratmeter Blumenwiese speichern 160 Kilogramm Kohlenstoff mehr als häufig gemähter Rasen. Kleine Bäcker versteht allerdings auch, dass Rasenflächen Teil der Lebensqualität sind, etwa zum Fußballspielen. Um dennoch das Speicherpotenzial städtischer Böden zu nutzen, plädiert er dafür, mehr urbane Flächen zu entsiegeln.
Wenn Sie eine Fläche entsiegeln, ein ehemaliger Parkplatz, da finden Sie im Boden kaum Bodenkohlenstoff vor. Wenn Sie da dann einem Raum die Möglichkeit geben, natürlicherweise über die Zeit einen Boden zu entwickeln, dann ist das ein effektiver CO2-Speicher und eine effektive CO2-Senke.
Die Forschenden der TU München und der Uni Gießen weisen zudem darauf hin, dass mehr Stadtgrün, mehr Bäume, Sträucher, Hecken und Wiesen nicht nur gute CO2-Senken sind, sondern auch für besseren Hochwasserschutz sorgen, für eine gute Kühlung in Hitzetagen und insgesamt die Lebensqualität verbessern.
Also Bäume und Parkanlagen sind gut für den Klimaschutz, vor allen Dingen in den Städten.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Bahn stellt heute neue elektrische Triebwagen vor, die ab Sonntag auf der Ahrtalbahn eingesetzt werden sollen. Mit dem Wiederaufbau nach der Flut war die Strecke elektrifiziert worden. Bis jetzt sind aber auf einer der beiden Regionallinien noch Dieselzüge gefahren. Konstantin Plecking erklärt warum.
Das lag nach Angaben des zuständigen Nahverkehrsverbands SPNV Nord daran, dass bei DB Regio nicht genug elektrische Züge zur Verfügung standen. Deswegen hatte die Bahn angekündigt, noch bis zum Sommer mit den alten Dieselzügen ins Ahrtal zu fahren. Jetzt hat es aber doch früher geklappt, an elektrische Triebzüge zu kommen. Die andere Linie im Ahrtal fährt übrigens seit der Wiedereröffnung elektrisch. Sie wird nicht von DB Regio, sondern von der privaten Transdev betrieben. Die hatte dafür extra neue elektrische Züge von Siemens geleast.
Vier Männer müssen sich von heute an vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Sie sollen sich im Internet als junge Frauen ausgegeben und dann Männer überfallen und beraubt haben. Werner Trefz.
Die Männer sollen über eine Internetplattform behauptet haben, junge Frauen im Alter von 16 bis 18 Jahren zu sein. Per Chatkontakt hätten sie sich dann zu Treffen mit erwachsenen Männern verabredet. Die Treffpunkte lagen im Stuttgarter Süden, in Stuttgart-Obertürkheim und in Esslingen-Bergheim. Statt jungen Frauen warteten an den Treffpunkten aber die Männer, die sich jetzt vor Gericht verantworten müssen. Sie sollen die Opfer mit Messern, Pfefferspray, Schlagstöcken oder Schusswaffen angegriffen, ausgeraubt und teilweise sehr schwer verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den 18- bis 20-Jährigen versuchten Mord, Vergewaltigung, besonders schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung vor.
Das Karlsruher Sonnenbad am Rheinhafen öffnet heute. Es läutet damit als eines der ersten Bäder in ganz Deutschland die Freibadsaison ein. Laura Bisch.
Eröffnet wird das Sonnenbad traditionell mit dem Anschwimmen. Ab 10 Uhr dürfen Badegäste entweder mit Badebekleidung oder verkleidet ins Becken steigen. Bis 12 Uhr ist der Eintritt für alle Badegäste frei. Das Motto in diesem Jahr lautet 111 Jahre Sonnenbad, jetzt wird gefeiert. Weil auch die Karlsruher Berufsfeuerwehr ihr 100-jähriges Bestehen feiert, wird sie für Wasserfontänen sorgen, unter denen die Menschen ins Wasser springen können. Außerdem erwartet Besucherinnen und Besucher eine Bildergalerie zur Geschichte des Bades. Das Sonnenbad hat bis Ende Oktober geöffnet.
Und damit zu den Paralympischen Winterspielen in Italien. Nachdem es gestern nur 3 Medaillenentscheidungen gab, stehen heute gleich 14 an. Marcel Stober sagt jetzt, wo es für das deutsche Team besonders spannend wird.
Wahrscheinlich im Biathlon. Da stehen die letzten Entscheidungen an und im Biathlon hat das deutsche Team bislang die meisten Medaillen bei diesen Spielen erkämpft. 6 Stück waren es schon von 4 verschiedenen Sportlern und die Disziplin jetzt heißt Sprintverfolgung. Im Riesenslalom hat Deutschland mit Annalena Forster ja bereits Gold geholt. Das würde ich jetzt bei den Männern nicht unbedingt erwarten, aber auch hier rechnet man sich einige gute Durchgänge und Chancen aus. Und dann hat das Wetter uns noch 4 Entscheidungen im Snowboard beschert. Die Wettkämpfe wurden nämlich von Samstag vorverlegt. Christian Schmid tritt im sogenannten Banked Slalom an. Da fährt man die Strecke alleine gegen die Zeit.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Sicherheit Deutschlands wird auch im Weltall verteidigt. Bundeskanzler Friedrich Merz ist sich der strategischen Bedeutung bewusst. Deshalb besucht Merz im Rahmen seiner offiziellen Norwegen-Reise heute zusammen mit dem Verteidigungsminister und der Forschungsministerin einen Weltraumbahnhof mit Raketen- und Satellitennavigationssystemen in Norwegen. Investitionen in diesem Bereich sind richtig, findet Effi Seibert.
Unsere für den Weltraum zuständige Ministerin Doro Bär gibt viel Geld fürs All aus. Zu Recht, denn wir sehen gerade wieder, wie wichtig Satelliten sind. Nicht nur fürs Wetter und die Orientierung, letztlich bestimmen sie zurzeit auch über Leben und Tod. Ohne Satellitennavigation kann die Ukraine sich nicht gegen die russischen Angriffe wehren und die Russen können ohne die Satelliten ihre Ziele nicht präzise definieren. Was dabei beunruhigt, wichtige Satellitensysteme gehören zu Starlink, dem Unternehmen von Elon Musk. Ein amerikanischer Privatmann, der, wie wir wissen, auch nicht unbedingt vertrauenswürdig ist, der kann also gerade Daumen hoch oder runter für eine europäische Kriegsseite bestimmen. Insofern wäre es gut, wenn demokratische Rechtsstaaten wie die Bundesrepublik nicht den Anschluss im All verlieren und sich ebenfalls intensiv um das Mitwirken im Weltraum bemühen. Und wenn Sie jetzt glauben, Kanzler und Minister hätten aber ganz schön abgehobene Freitagstermine, es gibt auch das Gegenbeispiel. Unser Umweltminister Carsten Schneider, der besucht heute in Hessen eine Aufzuchtstation für Feldhamster. Schönes Wochenende.
Anmerkung von Evi Seibert.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.